Hallo, Herr Lochthofen.
Guten Tag, Herr Hocke.
Sie haben schon gesagt, Sie schauen auch, glaube ich, zuerst in die Zeitung und dann blicken Sie aus dem Fenster und haben auch festgestellt, dolle ist das Wetter nicht. Ich meine, wir wollen nicht nur über das Wetter reden, aber manchmal muss man ja über das Wetter reden. Das macht ja was
das
mit einem.
Das ist richtig, aber ich glaube, so unbedarft über Sonne freuen wir uns nicht mehr, wie es früher der Fall gewesen ist in Ihrer Kindheit oder in Ihrer Jugend. Also nachdem wir im April ja nun wirklich richtige Hochsommertage hatten, da war das richtig erleichternd, als dann ein bisschen kälter wurde und ein bisschen Regen kam. Und ich habe als erstes heute auch geschaut, ob es geregnet hat, ein bisschen getröppelt hat. Da war ich schon nicht unzufrieden, weil ich glaube insgesamt, die kriegen ja mit, die Waldbrandgefahr steigt. Das heißt, wir haben schon wieder hier ein Defizit an Wasser. Und mit Blick auf den Sommer, es ist anders geworden, wirklich in den letzten Jahren, dass man da einfach auch mit kaltem Wetter anders umgeht als früher. Früher hat man einfach nur rumgemault. Jetzt sagt man, na ja, es hat schon tieferen Sinn. Hoffentlich kommt es nicht so arg wie in Brasilien, wo wir das halbe Land wegschwimmt.
Noch liegen wir ja ganz gut in Zentraleuropa. Sie haben auch einen Garten, Sie gehören auch zu den Leuten, die im Garten ein bisschen was angebaut haben.
Ja, ich habe grün um mich herum. Ja, das ist wichtig, immer drauf zu schauen, was da funktioniert. Und da mit der Natur ein bisschen zu leben, ist schon ganz gut, auch für den Städter.
Ist auch ganz gut, manchmal ruhig leben zu können, Rückzugsgebiete zu haben in diesen politisch aufgeheizten Zeiten mitunter. Und eine Meldung, das haben sich viele mitbekommen, ging natürlich übers Wochenende immer wieder über den Ticker. Und zwar wurde der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden von 4 Menschen angegriffen beim Aufhängen von Wahlplakaten. Ihm geht's jetzt wohl besser, ist der letzte Stand, was man hören kann. Trotzdem zeigt nochmal diese Situation, dass alles irgendwie kritischer geworden ist. Wir haben hier auch schon im Espresso-Plausch darüber gesprochen, wie schnell sozusagen die Proteste nicht nur verbal geäußert werden, sondern es auch richtig ans Eingemachte geht. Also wie bewerten Sie solche Situationen?
Also als Eingemachte kann es ja gehen, aber wenn es gewalttätig wird, ist es eine andere Geschichte. Richtig verwundert sind unsere Zuhörer, Sie und ich auch nicht. Also dass das passiert ist in Sachsen, es hätte auch jederzeit in Thüringen passieren können. Ich bin am Wochenende an der Hohen Wartetalsperre gewesen, bin dann hinten über Ziegenrück, über die Dörfer gefahren. Und wenn ich die einzelnen Dörfer gesehen habe, also die Demokratie hat die scheinbar aufgegeben. Da hing kein einziges Plakat von einer demokratischen Partei, aber umso mehr blaue Plakate. Und wenn du da ankommst und als Grüner was hinhängen willst, ich glaube, das ist doch ziemlich kompliziert geworden. Also es ist ein Prozess, über den wir ja schon die ganze Zeit reden. Ich erinnere mal, als in Zwickau dieser Besuch von Merkel stattgefunden hat und sie als Schlampe und also auf übelste Art und Weise die deutsche Kanzlerin, muss man dazu sagen, beleidigt worden ist. Hm. Und letztlich haben alle gezuckt und haben gesagt, naja, das muss er aushalten und die Gerichte. Ja, man muss vieles aushalten als Politiker, ist richtig. Aber wenn das alles in eine Richtung tendiert, wo sozusagen politische Arbeit überhaupt nicht mehr stattfinden kann, weil man ständig bedroht wird. Und in der Corona-Zeit ist das noch einmal eine Dimension schärfer geworden. Auch daran sollte man erinnern. Im Augenblick ist die Analyse immer auf AfD fokussiert. Ist richtig. Aber ich sage auch mal, darüber hinaus in diesem gesamten gesellschaftlichen Bereich, die Art und Weise von Übergriffen, auch in der Corona-Zeit, auf Ärzte, auf Bürgermeister, auf Polizisten, das ist alles Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sozusagen Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung betrachtet. Und dann sind junge Leute, ein 17-Jähriger, den haben sie höchstwahrscheinlich vorgeschoben, weil die anderen älter sind. Er ist ja nicht strafmündig mit 17 Jahren, also das heißt, ein Jugendgericht muss sich damit beschäftigen. Die anderen werden dann viel später in Erscheinung treten, nachdem sozusagen der Pulverrauch etwas verraucht ist. Das ist keine, sagen wir auch unter Kriminellen, keine unübliche Vorgehensweise. Aber zeigt uns auch einfach die gesamte Entwicklung in der Gesellschaft, und da trägt das Internet sehr stark dazu bei, weil dort eine sehr raue, ruppige, zum Teil kriminelle Art und Weise des Umgangs mit Menschen herrscht. Wenn wir da nicht anfangen, dort schon mal Klarheit zu schaffen, wenn du jemanden beleidigst, wenn du jemanden bedrohst, dann gibt es Konsequenzen. Im Augenblick ist das nicht der Fall oder fast nicht der Fall. Dann werden wir das auch in dem
Aber realen ich frage mal, also als Sie noch Chefredakteur der Thüringer Allgemeine war, so Stichwort auch so Hasskommentare, ich weiß nicht, ob das dann in Ihrer Zeit schon so Thema war, dass das sozusagen begleitet wird und dass das dann im Zweifel dann gelöscht wird, solche Kommentare. Weiß nicht, ob das in Ihrer Zeit schon Thema war.
Es kam langsam auf, also wir kannten das auch schon in Form von Leserbriefen, Aber die Leute waren miteinander nicht verbunden. Also die waren immer einzeln im Großen und Ganzen. Inzwischen sind das ja ganze Netzwerke, die fühlen sich aufgehoben. Das heißt also, die haben das Gefühl vermittelt bekommen, dass hinter ihnen viele Menschen stehen, die genauso denken wie sie. Und sie jetzt nur die Spitze sind, die auch aktiv wird. Das heißt also, Gewalt anwendet. Und das ist ein Zustand, über den wir uns ja auch immer wieder unterhalten. Da sind wir nicht einer Meinung. Ich habe erst letzte Woche mit Herrn Rose sozusagen doch ein sehr energisches Gespräch geführt. Und auch mit Ihnen habe ich auch manchmal die Diskussion.
Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen.
Wie weit der Bürger eigentlich mitschuld ist daran, dass das passiert, dass man im Privaten den ausweicht, dass man dieses Grundrauschen miterzeugt, indem man nicht widerspricht, alles ist schlecht, alles ist katastrophal, es ist alles kriminell und jetzt müssen wir endlich was tun. Das ist der Hintergrund, warum auch zum Beispiel 17-Jährige, ich glaube nicht, dass da eine große politische Überzeugung dahinter steht, die Europawahlen zu boykottieren. Oder es war ihnen auch egal, ob das ein SPD, ein Grüner, vielleicht auch ein linker Politiker war. Es war einfach Hass an dieser Stelle und der kam raus. Also insofern sage ich mal, es ist nicht nur dieser eine Punkt zu sehen, dass eine politische Kraft da ist, die sozusagen auch Kriminelle ermuntert in gewisser Weise mit ihrem Jargon. Ich denke nur an Herr Gauland und sein "Wir werden euch jagen" und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ein anderer Spitzenmann SA-Parolen, die SA war Einschlägertruppe der Nationalsozialisten. Das heißt, das ist alles richtig. Aber ich glaube, im richtigen Leben ist es noch viel einfacher, dieses Grundrauschen, ein aggressives Grundrauschen, das wir zugelassen haben, dass wir alles schlecht machen lassen, in unserem Beisein und nicht richtig widersprechen. Das erzeugt sozusagen diese Gewalttätigkeit und die äußert sich bei Corona, bei anderen Dingen und morgen vielleicht in einem ganz anderen Kontext.
Also wir sind sein, so müssen wir zu sagen, ne? Weil Sie sagen Grundrauschen. Natürlich ist es im Privaten für jeden wichtig und das muss man dann immer entscheiden, natürlich einzugreifen im Zweifelsfall, wenn man gewisse Situationen beobachtet und auch verbal natürlich zu sagen, halt, stopp. Und dann gibt es natürlich auch bei Diskussionen, wenn wir es beim Verbalen bleiben, sich manchmal auch die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, ob man dann sagt, sage ich jetzt was? Also mir geht es immer so, dass ich immer so einen Filter habe. Sage ich jetzt was und störe ich die Familienfeier damit? Oder lasse ich das diesmal noch durchgehen und sage erst beim nächsten Mal was? Ich weiß nicht, wie Sie das handhaben in der Diskussionskultur.
Naja, ich bin nur in der Familie bekannt, dass ich zu bestimmten Dingen also ganz klar sage, wenn auch Leute irgendwie mit Russland sympathisieren, dann sage ich, ja klar, du sympathisierst mit einem Verbrecher. Das ist ganz einfach, das stört natürlich und es kann sein, dass ich zu der einen oder anderen Feier nicht mehr eingeladen werde oder Feiern nicht abgehalten werden, weil ich eventuell dort erscheinen würde. Aber ich glaube, in der Summe haben wir es zugelassen, dass das sozusagen dieses auch zum Teil unqualifizierte, zum Teil dumme, zum Teil unüberlegte daherreden. Denn wenn man sich im Detail mit den Leuten beschäftigt, sind sie ja zum Teil auch nur einsichtig. Aber da kaum noch jemand widerspricht, entsteht der Eindruck, wir müssen was tun.
Wir bleiben mal gedanklich bei den politischen Landschaften und da gibt es ja eine Volkspartei namens CDU, deren Parteitag heute in Berlin beginnt und ein bisschen steht die Frage im Raum, einmal natürlich intern wollen viele wissen, wie wird mit wie viel Prozent Friedrich Merz als CDU-Parteivorsitzender bestätigt, aber es steht auch ein bisschen die Frage im Raum, wie die CDU sich so ausrichtet. Das könnte ja so ein bisschen entscheidend sein für die nächsten Wahlen, was da jetzt die CDU in Berlin macht oder wie sehen Sie das?
Sicher, also der Merz versprüht ja zumindest der Eindruck, dass 30%, die man in Umfragen hat, eine ganz tolle Marke ist. Das wissen wir natürlich, Sie, ich, natürlich auch mit dem Blick auf die 60er, 70er, 80er Jahre, dass das natürlich sehr wenig ist. Aber wir haben insgesamt mit einer Zersplitterung der Landschaft zu tun, einer politischen sozusagen Zerfall. Insofern ist es schon interessant, dass eine Partei wenigstens diese Größenordnung zusammenbringt. Und in Europa ist es nicht selbstverständlich, dass eine konservative Partei noch so zusammen so stark in einem Land vertreten ist. Insofern sage ich mir, gar keine Frage, eine Leistung. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt blicke, die nächsten Wahlen bei uns hier, da wird die Frage sein, was passiert eigentlich in Thüringen, wenn der Wahlausgang so ist wie die Umfragen oder zumindest annähernd so. Mit wem will dann die drittstärkste CDU hier irgendetwas machen? Da stellt sich sofort die Frage, man hat eine Brandmauer gegenüber der AfD und dann schließt man auch die Zusammenarbeit mit der Linken aus, was eigentlich in Thüringen lebensfremd ist. Das heißt, der linke Bodo Ramelow ist irgendwo ein linker Sozialdemokrat eigentlich in seiner ganzen Politik. Gleichzeitig lässt man offen, ob man mit Sarah Wagenknecht, der Chefin, über viele, viele Jahre, Jahrzehnte der kommunistischen Plattform, also einer stalinistischen Vereinigung innerhalb der Linken, mit der lässt man offen auf eine Zusammenarbeit auch. Herr Merz hat gestern Abend dazu nichts Klares sagen können, Herr Vogt auch nicht. Ich will nur sagen, für uns hier in Thüringen bringt das im Augenblick nicht viel, was die da machen. Und die Hinwendung zum eher konservativen Kern der CDU, das mag jetzt eine Reaktion auf AfD, auf die Veränderung der Gesellschaft, auch ein Rechtsruck in der Gesellschaft insgesamt sein. Die Frage wird ja sein, gewinnt er so viel, wie er in der Mitte verliert, was die Merkel ja damals geholt hat. Vor allem Frauen, vor allem auch das urbane Publikum in den Städten. Ich glaube, für die ist Merz nicht attraktiv und da steht eben sofort die Frage, kann der überhaupt einen Kanzler machen? Er hat dann nie etwas gewonnen.
In der heutigen Ausgabe der Thüringer Allgemeine ist auch ein Interview mit dem Ministerpräsidenten der CDU von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der genau das, was Sie jetzt gesagt haben, auch gesagt hat, dass man eigentlich so ein bisschen schauen muss, wie Merkel es gemacht hat, also wieder mehr in die Mitte rückten. Also es gibt vielleicht auch so ein bisschen Richtungsstreit?
Na, ich glaube, die CDU wird versuchen, sozusagen Geschlossenheit nach außen hin zu dokumentieren. Günther ist ja in irgendeiner Art und Weise Konkurrenz von Merz, genauso wie der Wüst in Nordrhein-Westfalen. Und weil Sie sollten Söder nicht vergessen, der hat die besten Umfragewerte in konservativen Lager. Das heißt, da ist noch nicht entschieden. Aber wenn natürlich Merz deutlich über 90% der Stimmen bekommt und der Applaus nicht mehr enden will, wenn er dann gewählt ist, dann ist klar, dass Merz nicht der Typ ist, der sagt, ich setze auf Platz 2, sondern der will dann schon der Kanzler werden. Und ob dieser Mann dann tatsächlich in den großen urbanen Zentren in Deutschland, die ja auch mit wahlentscheidend sind, nicht nur der Osten ist wahlentscheidend, ob er da wirklich zieht, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt also, die CDU wird zwar einen rauschenden Parteitag hinter sich bringen, wo die Zahl derer, die da kritisch was anmerken, überschaubar bleibt, aber am Ende, ob sie da wirklich weiterkommt. Und für Thüringen wird es ganz kompliziert. Was machen wir, wenn am Ende die FDP rausfliegt, wie es im Augenblick aussieht, wenn Sarah Wagenknecht ordentlich zulegt? Ja, mit wem will dann Herr Vogt hier in Thüringen irgendwas machen? Denn mit Bodo Ramelow darf er ja nicht.
Also die wollte gerade sagen, die CDU sitzt weiter in der Falle. Und das hat der Friedrich Merz jetzt auch nochmal bestätigt vor dem Beginn des Parteitages. Also nochmal die Bestätigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses, schwieriges Wort, mit der AfD, aber auch mit der Linken. Und es wird darauf hinauslaufen, dass man in irgendeiner Form wieder so einen Stabilitätspakt, wie auch immer es hieß, finden muss, um überhaupt eine Regierungsoption zu haben. Da Sie es gerade schon angesprochen haben, es gab jetzt ja eine INSA-Umfrage für Thüringen und da liegt ja das Bündnis Sarah Wagenknecht bei 16% inzwischen, also haben nochmal 3% zugelegt, nur in Umfragen. Man weiß nicht, was bis zum 1. September dann noch passiert. Aber könnte Sarah Wagenknecht dann auch so ein bisschen, so wie früher die FDP, so das Zünglein an der Waage sein?
Königsmacherin.
Ja, so ist das schöne Wort dafür.
Naja, ich find's ja wirklich fast skurril, die ganze Geschichte. Das heißt, die CDU grenzt sich zur Linken ab. Das hat auch was mit Geschichte zu tun, wobei eben halt die Linke heute mit der SED wirklich nicht mehr viel zu tun hat. Aber klar, es gibt in der CDU alte Leute, es gibt in der Linken alte Leute, dass die sich miteinander nicht gut sozusagen vertragen, ist irgendwo auch akzeptiert, aber in die Zukunft weiß natürlich so eine Situation nicht. Und da wird es natürlich interessant. Sarah Wagenknecht ist ja nicht nur die versierte Talk-Sendung-Teilnehmerin, sondern sie ist über viele, viele Jahre bedeutend gewesen dadurch, dass sie einen stalinistischen Kern der Linken angeführt hat. Und daran hat sich ja im Großen und Ganzen nicht viel geändert, obwohl die Familie Lafontaine sozusagen sehr wechselvoll sein kann, ja, in den entscheidenden Momenten, das wissen wir ja. Aber ich will nur sagen, es ist fast so zum Schmunzeln, dass die CDU eine Zusammenarbeit in Thüringen mit der Truppe von Sarah Wagenknecht, da geht es ja nicht mal um die konkreten Leute, sondern einfach um das Prinzip, offen lässt und mit der Linken nicht zusammenarbeiten will. Das ist eigentlich absurd an dieser Stelle. Aber wir haben uns daran gewöhnt in den letzten Jahren, dass auch Absurditäten stattfinden in diesem Land. Und wir werden sehen einfach, wie die Proportionen dann sind zwischen den größeren Gruppierungen, ob die Sarah Wagenknecht-Truppe tatsächlich der Linken so viele Leute abnimmt, wie ich es am Anfang auch gleich gesagt habe. Sie wird nicht so sehr die AfD bedrängen, sondern mehr die Linke. Und ob daraus sich irgendeine Option ergibt. Also für Thüringen ist nicht gut und für den Wähler ist es in Thüringen und die Befragungen zeigen das ja auch kein gutes Zeugnis. Die Leute haben zuerst Helmut Kohl gewählt mit Begeisterung. Dann hat er ihnen nicht mehr gefallen, weil die blühenden Landschaften sich nicht so einstellten, wie man sich's vorgestellt hat. Man fuhr immer noch keinen Mercedes und die Wende war ja schon 3 Jahre oder 5 Jahre her. Dann hat man einfach Schröder genommen, hat gesagt, toll, der Mann, der kann's, der läuft in Gummistiefeln auf dem Damm herum, also das ist wirklich ein toller Politiker. Dann hat man festgestellt, na ja, der Schröder hat auch viel erzählt und
er hat den Osten zur Chefsache gemacht.
Dann haben sie, ach, da hat man ja den Osten zur Chefsache, das war eine Bedrohung fast. In dem Fall, ja, ich kenne ja nun Herrn Schröder aus vielen Begegnungen und Diskussionen. Es war in sich ein ziemlich ratloser Mann, der immer sozusagen von irgendwelchen Leuten bestückt worden ist, wie eine Kanone. Und wenn das sozusagen mit Hartz IV bestückt worden ist, dann hat er das Ding rausgeschossen und hat es natürlich dann auch durchgesetzt. Also da war er schon sozusagen ein Kampfschwein im weitesten Sinne. Und ja, nachdem sie Kohl und Schröder probiert haben, haben sie dann gesagt, ach, der Bodo ist wirklich ein guter Mann und die gleichen Leute haben Bodo gewählt. Und jetzt stimmen sie für AfD teilweise und teilweise für Sarah Wagenknecht. Ich glaube, das stellt dem demokratischen Verständnis der Thüringer kein gutes Zeugnis aus, was da passiert. Also mir wären...
Man könnte auch sagen, dass die Thüringer wechselhaft sind bei ihrem Wahlverhalten, dass es eben nicht mehr die klassische Stammwähler gibt. Das ist ja nicht mal an sich was Unsympathisches.
Ich glaube, wechselhaft, also wenn bezogen auf Familienverhältnisse, ist es nicht sehr sympathisch. Das heißt, wir leben hier alle gemeinsam und ein bisschen Beständigkeit und natürlich darüber nachdenken, was können die überhaupt machen? Also abgesehen, dass ich da jetzt Frust ablasse. Was kann so eine Truppe, die überhaupt sich sozusagen, es gibt ja kein Programm, es gibt ja nichts von Sarah Wagenknecht, außer den Auftritten in Talkrunden, ja, Talkshows.
Ja.
Und dass man das schon zu 15% wählt, mit Blick darauf, was uns die Zukunft eigentlich hier ins Haus bringt, das finde ich schon fahrlässig.
Ja. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Wir haben auch eine Umfrage.
Das ist fahrlässig.
Ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Wir haben auch eine Umfrage gemacht. Also es gibt auch Leute, die lesen noch Wahlprogramme durch. Aber in der Tat ist es so, dass manchmal ganz andere Kriterien entscheidend sind. Das ist manchmal das Aussehen der Kandidaten und Kandidatinnen. Aber manchmal auch, wie Sie sagen, ist es schlichtweg Protesthaltung. Aber das war auch schon immer so, muss man dazu sagen. Das war
ja
auch in den frühen
90ern
schon so.
Aber wir haben ja jetzt schon sozusagen viele Jahre Protesthaltung geübt. Und es ist immer schlechter geworden, weil natürlich die Verhältnisse, die Regierbarkeit des Landes darunter sehr gelitten hat. Wir haben ja jetzt diese Wahlperiode mit einer Minderheitsregierung gehabt. Am Anfang gab es viele Leute, auch in unserer Diskussion, ja, man sollte mal ausprobieren, und in Skandinavien funktioniert das doch wunderbar. Und so. Nein, es funktioniert nicht gut.
Jetzt, nachdem wir es ausprobiert haben, wissen wir, es funktioniert nicht gut. Da haben Sie vollkommen recht.
Funktioniert nicht gut. Das heißt, das Land, die Bundesrepublik, ist stark geworden und die Ostdeutschen wollten ja unbedingt aufgenommen werden. Dieses Land ist mit stabilen Verhältnissen, mit klaren wirtschaftlichen Prioritäten stark geworden. Und wir zerstören das als Erste. Und das doch ziemlich schnell. Dass dabei was Besseres rauskommen soll, also das glaubt doch wirklich niemand. Also insofern, sage ich mal, appelliere ich nach wie vor an die Vernunft und zu sagen, was ist möglich und wählen Sie bitte vernünftig.
Und die ersten Wahlen, die anstehen, sind jetzt erstmal für den Stadtrat und Oberbürgermeister am 26. Mai. Bevor wir zu einer guten Nachricht kommen, trotzdem noch eine Erfurter Geschichte, im Grunde auch so eine Endlosgeschichte, nämlich die Erfurter Theateraffäre rund um den Intendanten Guy de Montavon. War da was? War er übergriffig oder nicht? Es gibt ein Gutachten einer Kanzlei, was die Stadtratsmitglieder einsehen konnten, was aber nicht für die Öffentlichkeit bislang gedacht war. Und jetzt hat nochmal der Ausschuss der entsprechende getagt und Tobias Knoblich, Kulturdezernent, hat nochmal bestätigt, dass das Gutachten auch weiter unter Verschluss bleiben soll, weil hat sich da rechtlich beraten lassen. Wird man ewig so mauern können oder wird irgendwann der Druck so groß, dass man doch mal was veröffentlichen muss?
Ja, ich habe immer Bedenken. Dieses Land hat sehr viele Juristen. Bei jeder Entscheidung sind viele und unterschiedlicher Meinung zum Teil, aber Menschen lassen sich sehr stark davon, die nicht so genau die Paragraphen kennen, beeinflussen. Es hat sich alles sehr verkompliziert in den 90er und darauf folgenden Jahrzehnten. Ich weiß das noch, in die Arbeit, man konnte kein normales Foto machen draußen irgendwo, ohne jetzt genau abzuwägen, ob die Leute da drauf sind, abgebildet werden dürfen, Kinder im Kindergarten, wer darf fotografiert werden, wer darf nicht. Also ich will nur sagen, es ist sehr ins Detail und insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass im Augenblick sozusagen juristische Argumente an erster Linie stehen. Nun habe ich die Beobachtung gemacht, es ging ja die ganze Geschichte los mit sexuellen Übergriffen und so Begriffen, die doch ziemlich klar im strafrechtlichen Bereich lagen, wo man sagt, Mann, wenn sowas passiert, da muss wirklich jetzt richtig unter den Teppich geschaut werden, was da drunter gekehrt worden ist. Nun merke ich Schritt für Schritt, dass die Vokabel von denen, die zumindest sich damit auskennen und sozusagen Verantwortung tragen, sehr zurückgegangen sind. Das heißt, es geht jetzt sozusagen um Stimmungslagen an diesem Theater, was höchstwahrscheinlich bei fast allen Theatern in Deutschland irgendwie ein Thema ist. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ganz einfach, nur für Sie. Wir sind ja unter uns jetzt.
Sind ja ganz unter uns, genau.
Unter vier Augen. Es geht gar nicht um Munterwong beispielsweise dabei, sondern um einen doch sehr prominenten Schauspieler, den alle schätzen und ehren, und der spielt in diesem Urteil, in diesem sozusagen Papier auch eine Rolle.
Stellen wir uns mal so vor.
Der sich aber sehr gut wehren kann dagegen, dass das sowas öffentlich wird. Denn die Sprache am Theater jetzt, je nachdem, ist zum Teil sehr, ich habe das schon in der Geschichte auch selbst persönlich erlebt, zum Teil hinter den Kulissen ziemlich derb, manchmal anzüglich. Manchmal wehren sich Leute dagegen, berechtigterweise. Die Zeit ist Gott sei Dank nicht mehr so, dass man sich nicht wehren kann. Und in diesem Papier stehen jede Menge Namen, die, wie gesagt, für einen größeren Skandal sorgen als das, was wir im Augenblick in Thüringen, in Erfurt erleben. Also insofern sage ich mal, so, was ich mitkriege, gibt es da auf mehreren Ebenen sozusagen Druck, und es gibt auch auf mehreren Ebenen die Angst davor, dass daraus eine ganze andere Geschichte wird. Und darüber hinaus, ich hatte ja so eine Diskussion vor einer Woche, da ging es um Kulturfragen mit den Spitzenkandidaten.
Haben wir darüber berichtet, haben wir besprochen, ja.
Ja, seitens des OBs kam ja zumindest aus meiner Sicht ganz handfest der Hinweis, dass man sich mit dem eigentlichen Skandal doch vor der Wahl noch einig werden möchte, den zu begradigen. Das war die Entlassung der Gleichstellungsbeauftragten, was ich nach wie vor eine Unverschämtheit finde. Da könnte ich mir vorstellen, wenn man das in die Reihe bekommt, gemeinsam, und am Ende alle sagen, okay, war ein Fehler, aber wir haben das jetzt hingekriegt. Da würde ich schon mal sagen, wären wir ein Stück weiter.
Aber wenn ich es richtig rausgehört habe, Entschuldigung, Sie unterbrechen.
Mit dem Papier werden wir nicht glücklich, ja.
Bitte. Das nur als Nachfrage, weil Sie hatten ja die Veranstaltung Johannes Langhaus moderiert, wurde letzte Woche im Espresso-Plausch auch Thema. Sie hatten ja die Gelegenheit, ihn direkt anzusprechen, Andreas Bausewein, aber er war da sehr kurz angebunden, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Naja, weil natürlich alle...
Weil er wahrscheinlich nicht anders kann, ja.
Alle, dahinter stehen alles Leute mit Juristen. Das heißt, du musst sehr, sehr vorsichtig sein. Du siehst das ja auch heutzutage, auf welcher Ebene überall Auseinandersetzungen juristisch geführt werden. Es ist natürlich schade, das ist ein gesellschaftliches Problem, und es wäre schon nicht ganz falsch, sich über das eine oder andere zu verständigen in der Öffentlichkeit, auch anhand von Tatsachen, die, sage ich mal, mehr oder weniger in diesem Bericht ja vermerkt sind. Wobei vieles da drin natürlich auch, ich glaube, es gibt eine Hauptquelle, die für von den 27 Fällen 15 oder wie viel sozusagen verantwortet, also als jemand, der die Information dazu gegeben hat. Da muss man einfach mal sehen, was alles eigentlich da als sozusagen Konfliktfall festgelegt worden ist. Ich betone noch einmal, es gab früher mal ein Theater, da war das noch ganz anders. Es kann künftig so ein Theater nicht mehr geben. Ob das ein besseres Theater ist, werden wir sehen.
Wir werden in die Zukunft schauen. Jetzt schauen wir aber erstmal noch zur guten Nachricht am Ende. Ich bin gespannt, was Sie da gefunden haben.
Och, wir haben eigentlich jede Menge. Ich glaube, es gab jetzt eine Nachricht, dass in all den Diskussionen, die wir führen im Gesundheitswesen, sich herausstellt, anhand eines Gutachtens, dass die größte Bettendichte in Krankenhäusern in Deutschland weit in Thüringen ist.
Oh, das ist gut.
Das heißt, dass wir, ich sage mal, okay, finanziell kann das ja fürs Land und für die Kommunen durchaus sozusagen traurig sein, die Nachricht. Aber ich finde es erstmal sehr gut, dass wir sozusagen ganz gut versorgt sind an dieser Stelle. Es gibt noch eine sehr gute Nachricht. Ich habe geschaut, ob die ist aus Russland. Gazprom hat über 6 Milliarden miese gemacht, erstmalig seit 25 Jahren, das heißt also seit Jelzins Zeiten unter Putin. Das heißt, die Sanktionen wirken natürlich schon, weil bei uns immer die Diskussion ist, da wirkt nichts. Natürlich ein Land, was fest entschlossen ist, sozusagen Krieg zu führen, kann man damit nicht sozusagen beeindrucken. Ich habe die russischen Gazetten und das Fernsehen mir angeschaut. Die Nachricht ist, also ich habe sie dort
nicht gefunden. Taucht nirgendwo auf wahrscheinlich.
Ja, taucht nirgendwo auf. Das zeigt auch mal den anderen Zustand, den wir hier haben. Ich würde sagen, das ist schon eine gute Nachricht in dieser Situation, wenngleich das Putin natürlich nicht überzeugen könnte. Und natürlich gibt es noch die gute Nachricht, dass in puncto Pressefreiheit Deutschland nicht mehr auf dem 21. Platz steht im Ranking, sondern auf dem Platz 10, also ein bisschen nach vorne gerückt ist, aber nur, weil die anderen schlechter geworden sind. Und da sage ich mal, Thüringen wäre höchstwahrscheinlich auf Platz 126 als Thüringen. Denn bei uns hat ja wieder immer wieder im letzten Jahr Übergriffe gegenüber Journalisten gegeben, am Rande der rechtsextremen Auftritte der AfD.
Also das ist jetzt schon wieder am Ende doch eine etwas negativere Nachricht. Aber
Einordnung.
Aber eine richtige Einordnung. Ja, ja. Und ich bedanke mich erstmal bei Sergei Lochthofen. Kommen Sie gut durch die Woche und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder.
Und dann ist es bestimmt wärmer.
Dann ist auch wieder wärmer. Tschüss.